Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist der 121. Psalm. Psalm 121. Und wir lesen miteinander diese uns, denke ich, gut bekannten Worte Gottes. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte dein Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Nach dem Gebet wollen wir miteinander aus dem Lied 253 in unserem grünen Liederbuch die erste, zweite und vierte Strophe miteinander dann singen. 253, 1, 2 und 4. Und ich lade Sie ein, zum Gebet und Lobpreis aufzustehen. Lebendiger Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir an diesem Morgen und danken dir für das Geschenk dieses Gottesdienstes. Danken dir, dass wir so zusammen sein können, Gemeinschaft haben können untereinander und vor allem mit dir, unserem Gott. Wir wollen gerne dir mit unseren Liedern, unserem Beten, unserem ganzen Leben die Ehre geben. Und wir kommen zu dir, weil wir von dir ein Wort Gottes erwarten. Etwas, was dir wichtig ist, uns zu sagen für unser Leben. Und wir wollen es dir bekennen, dass wir unsere Ohren, unsere Herzen weit öffnen möchten für das, was dir wichtig ist, uns mitzuteilen. Nicht unsere eigenen Wünsche und Überlegungen und Interessen, sondern sagen, Herr, mach uns still und rede du. Und wir schließen dazu auch die mit ein, die diesen Gottesdienst mitverfolgen im Internet, nachher die Tonträger hören werden, dass sie in gleicher Weise wie wir erleben, dass du deinen Segen darauf legst und deine Gemeinde zusammenkommt, um dein Wort zu hören. Wir schließen auch unsere Kinder und Heranwachsenden mit ein, bitten dich ganz besonders auch für den Kindergottesdienst. Es ist unser bleibender Wunsch, dass viele von ihnen ganz früh ihr Herz öffnen für dich, unseren Gott. Und dann siehst du auch, was an Not, an Schwierigkeit, an Last, an Sorge sich in diesem Raum sammelt. Und wir wissen, dass du der treue Hirte bist, der für uns Wegweisung, Korrektur, Trost, Hilfe, Verheißungen, Zusagen hat. Herr, wir warten auf dein Reden. Geehrt seist du, der Lebendige, der Einzige, der wahre Gott und Herr. Wir beten dich an. Amen.
So, guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, ihr könnt es mir alle gut verstehen, auch ganz hinten. Und schön mit euch zu sein heute in den Gottesdienst. Der Andreas hat mir gesagt, dass ich geehrt bin, hier überhaupt reden zu dürfen, weil Nicht-Lahö-Teilnehmer sind ja hier nicht so oft. Also ich fühle mich geehrt, Andreas. Danke für die Möglichkeit hier. Das Thema für den heutigen Morgen ist ja Gott anbeten in Höhen und Tiefen des Lebens. So ist die Überschrift. Und Psalm 121, wie wir sehen werden, ist sehr hilfreich, um vielleicht Missverständnisse auszuräumen in diesem Bezug. Ich habe vor kurzem eine Mail bekommen, das habe ich ganz amüsant gefunden. Es heißt Tippfehler. Und da steht, ein Ehepaar beschließt, den kalten Winter für eine Woche zu entfliehen und in die Südsee zu reisen. Aus beruflichen Gründen kann die Frau erst einen Tag später nachfliegen. Der Ehemann fliegt wie geplant. Dort angekommen, bezieht er sein Hotelzimmer, holt seinen Laptop heraus und schickt eine E-Mail an seine Gattin zu Hause. Aber irrtümlicherweise lässt er beim Eingeben der Adresse einen Buchstaben weg Und so landet sein Mehl direkt bei einer Witwe, die gerade ihren Mann zu Grabe geleitet hat. Und die schaut in den Computer, um eventuelle Beileidschreiben zu lesen. Und als der Sohn ihr Zimmer betritt, liegt die Mutter ohnmächtig auf dem Boden. Und sein Blick fällt auf den Bildschirm, wo steht: An meine zurückgebliebene Frau von deinem vorausgereisten Gatten. Betreff: Bin angekommen. Meine Liebste, schreibt er, ich bin soeben gut angekommen. Ich habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass alles für deine Ankunft morgen schon vorbereitet ist. Ich wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich in Liebe, dein Mann. Und dann schreibt er noch, es ist extrem heiß hier herunten. Aber so können Missverständnisse entstehen, gell? Und im Psalm 121 werden wir auch so eins ein bisschen anschauen. Psalm 121 bis Psalm 134 sind die sogenannten Wallfahrtslieder. Jeder Psalm beginnt ein Wallfahrtslied. Weil diese 15 Lieder wurden von den Juden gesungen, wenn sie mindestens dreimal im Jahr von zu Hause nach Jerusalem pilgerten. Zu einem Fest des Herrn. Da gab es drei Pflichtfeste, Passa, Pfingsten und Laubhüttenfest. Und da das erste Wallfahrtslied ist eben, das zweite vielmehr, der Psalm 121. Und das beginnt: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich komme ja von den Bergen und habe mir gedacht, das ist ein bisschen übertrieben, die sollten sagen Hügel. Aber ich war letztes Jahr eigentlich zum ersten Mal in Israel. Und wenn man dann in Jericho ist, die tiefgelegenste Stadt der Welt, 259 Meter unter dem Meeresspiegel, und dann rauffährt nach Jerusalem, das liegt ungefähr auf 800 Meter, muss man mehr als 1000 Höhenmeter bewältigen. Das ist auch in den Bergen schon ein anständiger Fußmarsch. Also es ist durchaus berechtigt zu sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und wenn sie diese Lieder gesungen haben, diese Wallfahrtslieder, da hat man etwas von der Vorfreude gespürt auf den Gottesdienst. Zum Beispiel im Psalm 122,1: Ich freue mich, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Diese Vorfreude auf den Gottesdienst. Dieser Gedanke mag für, ich will gar nicht sagen die meisten, aber für viele Christen eher fremd erscheinen. Gottesdienst für viele Christen ist also eine Pflichtveranstaltung, man geht halt. Aus welchem Grund immer, aber Freude. Einige von euch heute sind vielleicht aus Freude gekommen. Andere, ja, man tut's halt, gehört halt dazu, nicht? Ich glaube, ich kenne so ziemlich die meisten Entschuldigungen von Menschen und von mir selbst, warum ich nicht in den Gottesdienst gehe. Ja, einmal hat zum Pfarrer gesagt, ist dir aufgefallen, dass ich nie in den Gottesdienst komme? Er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, möchtest wissen, warum? Er hat gesagt, ja, von mir aus. Er hat gesagt, weil ihre Kirche ist voller Heuchler und Scheinheilige. Er hat gesagt, das ist nicht so tragisch, einen Platz haben wir noch. Aber das ist ein Grund. Oder wir sagen ja, Sonntag ist der einzige Tag, wo ich mich ausschlafen kann. Oder einer wie ich sagt, ich gehe lieber auf den Berg, da bin ich Gott noch näher, gell? Oder als Kind wurde ich gezwungen, jetzt habe ich wieder ein Problem damit. Oder die Musik ist furchtbar, die Orgel oder die Trompeten oder was immer. Oder der Pfarrer hat mich mal beleidigt, darum gehe ich nicht mehr. Es gibt alle möglichen Entschuldigungen, warum man nicht in den Gottesdienst geht. Ich habe mich entschlossen, anstatt zu argumentieren mit diesen Leuten, habe ich mich entschlossen, für diese Menschen zu beten, damit sie den einen wahren Grund erkennen, warum man in den Gottesdienst geht, nämlich wegen Gott. Wenn ein Mensch erkennt, dass ich in den Gottesdienst um Gottes Willen gehe, dann verblassen alle anderen Gründe. Dann habe ich auch Grund, mich zu freuen. Auch wenn die Predigten nicht immer die besten sind. Denk da an die Hausmutter von Charles Spurgeon. Die waren einmal in einer Predigt gemeinsam und der Pfarrer, ein liberaler Mann, hat halt gepredigt und den Spurgeon hat das gar nicht gefallen. Hat zu Hause gesagt, es war doch furchtbar, dieser Gottesdienst. Und seit diese Frau sagte, es war ein wunderbarer Gottesdienst. Er hat gesagt, aber hast nicht gehört, was der gesagt hat? Hat sie gesagt, ja, ich habe jeden seiner Sätze in das Gegenteil umgewandt und habe das schönste Evangelium gehört. Das ist Größe. Und wir haben Grund, uns zu freuen. Ich vergleiche auch oftmals, wir sind ja jetzt ein paar Tage zusammen auf dieser Freizeit auf der Lahö. Das ist so ein Fest des Herrn. Und ich glaube, wir brauchen die. Darum glaube ich auch an Bibelschulen, an christliche Freizeiten, an Bibelwochen. Ich glaube daran deshalb, weil auch Gott im Alten Testament den Israeliten sagte, dreimal im Jahr müsst ihr mal eine Woche beiseite nehmen. Es ist gut für euch. Es ist ein Fest des Herrn. Übrigens, das sind nicht die Feste der Israeliten. Es sind die Feste des Herrn. Und einfach sich gemeinsam treffen, etwas tun, das man gerne tut und unter das Wort Gottes kommen. Neben der Freude in diesen Wallfahrtsliedern hört man aber auch eine Sorge heraus, nämlich die Pilgerreise nach Jerusalem zu diesen Zeiten, die war nicht ungefährlich und man betete um Schutz und Bewahrung. Das tun auch wir, ich bin ja auch ein paar hundert Kilometer gefahren. Man betet um Bewahrung, auch auf der Reise. Und ich möchte im Psalm 121 jetzt auf ein Missverständnis hinweisen, das ich immer wieder unter Glaubensgeschwistern entdecke. Und wenn man den Psalm schnell liest, dann wird dieses Missverständnis sogar gefestigt. Ich zeige euch, was ich meine. Da steht im Vers 3, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Das heißt, beim Skifahren, du wirst dir keine Knochen brechen. Er wird auf dich schauen. Lesen wir im Vers 6. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen. Du wirst keinen Sonnenbrand bekommen, weil Gott schaut ja drauf. Und der Mond nicht bei Nacht. Das heißt, nachts wird dir nichts schaden. Und Vers 7. Der Herr behüte dich von allem Unheil, es wird dir nichts Negatives geschehen. Genau das glauben nicht wenige Christen, die ihr Vertrauen in Jesus setzen. Sie glauben, wenn ich Gott vertraue, dann wird mir nichts Schlimmes widerfahren. Kein gebrochenes Bein, kein Autounfall, keine Entlassung, kein Ehestreit, keine ungehorsamen Kinder. Und meine Gottesbeziehung ist immer erfüllt und schön. Und wenn es dann nicht so ist, dann gibt es offensichtlich Gründe. Ja, den Autounfall habe ich deshalb gehabt, weil ich halt ungehorsam war. Und kleine Sünden bestraft Gott gleich. Ehekrach habe ich, weil meine Beziehung mit Gott nicht so in Ordnung ist. Und so weiter. Wenn Sie das glauben, habe ich unheimlich gute Neuigkeiten für Sie. Sie liegen falsch. Seht ihr, zu erkennen, dass man falsch liegt oder etwas Falsches geglaubt hat, kann manchmal sehr demütigend sein oder peinlich. Wenn mir jemand sagt, Hans-Peter, was du gesagt hast, ist falsch, dann versuche ich als Erster mich zu rechtfertigen oder es zumindest ein bisschen abzuschwächen. Aber es gibt Momente, da erlebt man ein wahres Glücksgefühl, wenn man erkennt, dass ich falsch gelegen bin. Zum Beispiel, ich sage zu meiner Frau, ich bin jetzt schon 23 Jahre verheiratet, und bin immer nett dabei übrigens, gell? Kann ich nur jedem empfehlen. Aber ich sage der Hannelore, du gehen wir mal aus auf einen Drink, heute Abend hätte ich Zeit. Und dann sagt sie aber, na, das passt mir halt überhaupt nicht, na, das machen wir nicht. Dann denke ich mir, was ist jetzt wieder los? habe irgendwas falsch gemacht, bin ich hier nicht mehr so wichtig, mag sie mich nicht mehr so und so weiter. Und dann entdecke ich 2 Tage später, sie hatte nicht Zeit, weil sie meinen Geburtstag vorbereitet hat. Und das ist eine Erleichterung, ein Glücksgefühl. Oder bei einer Grillparty, schon mal passiert, man versucht die Gasflasche zu öffnen und holt das größte Werkzeug, aber die blöde Sache geht nicht auf, bis der Nachbar sagt, das ist ein Linksgewinde. Das ist eine wahre Erleichterung. Ein Glücksgefühl, dass ich falsch gelegen bin und es jetzt weiß. Und nicht wenige Menschen gehen mit einer falschen Vorstellung in dieses neue Leben mit Christus und erleben dann große Enttäuschungen und viele alte Probleme. Psalm 121 erklärt uns, wo wir falsch liegen. Die Pilger vor circa 2.500 Jahren legten ja tagelange Fußmärsche zurück in Richtung Jerusalem. Und es sind hier 3 Gefahren aufgelistet, die diese Pilger zu bewältigen hatten. Im Vers 3 lesen wir, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Eine Gefahr war, dass du mit deinem Fuß stolperst über einen Stein und du reißt dir ein Band oder brichst dir das Bein, und das war damals nicht ohne. Da waren keine Krankenhäuser in der Nähe. Das war eine große Sache, schwierige Sache. Eine 2. Sache ist angesprochen im Vers 6. Am Tag wird die Sonne nicht stechen. Eine große Gefahr. Ich war im August in Israel. Es ist extrem heiß. Hätte ich da zu Fuß von Jericho nach Jerusalem, ich bin relativ fit, aber das wäre mir schwer gefallen. Dass du da einen Sonnenstich bekommst, ist relativ verständlich. Das war eine weitere Gefahr. Oder im Vers 6, noch der Mond bei Nacht. Und das hat mit emotionellem Niedergeschlagensein zu tun, mit lunatisch, mit mondsüchtig werden. Also emotionelle Niedergeschlagenheit. Auch das war eine Gefahr auf solchen Reisen. Psalm 91 spricht von den Schrecken der Nacht. Und der Reisende suchte Schutz und Hilfe gegen diese Gefahren. Und da sagt er, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Und jetzt muss man verstehen, dass zu dieser Zeit nicht nur der Gott Israels im Tempel Jerusalems angebetet wurde, sondern in ganz Kanaan gab es Götzendienst. Da gab es viele Götzen. Vom Alten Testament her kennen wir sie. Fruchtbarkeitsgott Baal, die Aschera, der Ishtar, der Moloch, der Chemosh und wie sie alle hießen. Und diese Gottheiten wurden auf den Anhöhen, auf den Berghügeln oben verehrt und besänftigt. Man baute sogar Tempel für diese verschiedenen Götzen. Da wurden Bäume gepflanzt, so ein kleiner Garten. Es gab religiöse Prostitution, Männer und Frauen, Fruchtbarkeitsrituale. Und es gab religiöse Praktiken, um das Land fruchtbar zu machen. Und Glück und Bewahrung wurde versprochen, natürlich gegen Geld. Und fürchtest du die Hitze der Sonne? Dann geh zum Sonnenpriester und bezahle für Schutz. Fürchtest du den Schrecken der Nacht? Dann geh zur Mondpriesterin und bezahle für Schutz vor Leid. Fürchtest du dämonische Mächte, die deinen Fuß gleiten lassen? Dann geh zu diesen Götzen und lass dir einen Schutzbrief gegen dämonische Attacken geben, auch gegen Bezahlung. Und er sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Und dann sagt er, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen, und der mich behütet, der schläft nicht. Seht ihr, die Götzen musste man manchmal aufwecken, weil die haben manchmal geschlafen. Der Hüter Israels nicht. Wir erwarten als Christen unsere Hilfe nicht von der Schöpfung, sondern vom Schöpfer. Wir beten nicht die Natur, die Bäume, die Berge oder die Sonne an, sondern wir beten zu dem, der all das geschaffen hat. Und er schläft nie, weder Tag noch Nacht. Vers 8, er wacht über deinen Anfang und dein Ende zeitlich und ewig. Und er ist mit dir auf der Pilgerreise, vom Anfang von zu Hause bis zur Ankunft, bis zum Ende. Und er behütet dich vor dem Bösen, er behütet dein Leben. Weder Sonne, noch Mond, noch Steine haben irgendeine Macht über dich. Sie können dir nichts Böses tun, denn Gott, der Schöpfer dieser Dinge, ist dein Herr. Und darum, die Versprechen dieses Psalmen liegen nicht darin, dass ein Gläubiger nicht über den Stein stolpert und sich den Fuß bricht, dass ein Gläubiger keinen Hitzeschlag bekommt. Nein, es geht darum, dass in all diesen Dingen dich nichts Böses überkommen kann, weil Gott, der Schöpfer, bei dir ist. Paulus war so überwältigt von dieser Wahrheit, dass Gott immer für uns ist, dass er nach Worte ringt im Römer Kapitel 8. Das sind eine meiner Lieblingsverse. Ich lese nur ein paar vor. Römer Kapitel 8 und Vers 31, wo er sagt, was sollen wir nun hierzu sagen? In anderen Worten, ich bin sprachlos. Wenn Gott für uns ist, ja, wer ist dann gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und weiter unten sagt er dann, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wisst ihr, was mir an der Bibel gefällt? Keine Literatur ist so realistisch über die harten Fakten des Lebens wie die Bibel. Und dafür bin ich sehr froh. Nirgends finden wir auch nur eine Andeutung, dass gläubige Menschen vom Leiden dieser Welt ausgenommen wären. Das ist eine berechtigte Wunschvorstellung. Ich wünsche mir kein Leid. Ich wünsche mir ein schönes, leidloses Leben. Das ist eine berechtigte Wunschvorstellung, aber nicht biblische Lehre. Und das ist, wo wir falsch liegen, wo wir den Gashahn in die falsche Richtung drehen. Und auch auf unserer Pilgerreise durchs Leben wandern wir dieselben Straßen wie jeder andere Mensch auch. Egal ob Atheist oder irgendein anderer Gläubiger. Wir atmen dieselbe Luft, wir trinken dasselbe Wasser. Wir fahren dieselben Autos, kaufen in denselben Kaufhäusern ein. Wir lesen dieselbe Zeitung, wir bezahlen denselben Preis für Waren. Wir fürchten dieselben Gefahren und wir leben mit demselben Druck. Wir werden genauso krank und wir werden mit derselben Erde begraben. Der Unterschied ist der, dass wir keinen einzigen Schritt machen müssen, alleine, sondern dass Gott bei uns ist. Das ist der Unterschied. Er vermag uns vor dem Bösen zu bewahren und er bringt uns gut nach Hause. Das ist das Versprechen. Und wir können mit unseren Zweifeln, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten zu Gott gehen und wir wissen uns geborgen in seiner Gegenwart. Im Psalm 121 lesen wir fünfmal das Wort Herr, Yahweh, der persönliche Name Gottes. Wir lesen sechsmal das Wort Hüter oder behütet. Er ist unser Hüter, er behütet uns. Er ist involviert, er ist bei uns. Ein Argument, das ich immer wieder höre, Atheisten von Agnostikern, die würden sagen, ja, das ist typisch. Diese Christen, die brauchen halt immer irgendeine Krücke, um mit ihrem Leben zurechtzukommen. Sie brauchen einen Behüter, einen Begleiter. Ein gesunder Mensch kommt auch alleine zurecht. Das ist ein Argument, das ich öfter mal höre. Ich verstehe das Argument, aber es hat zwei ernsthafte Probleme. Erstens, das erste Problem mit diesem Argument ist, es gibt Dinge, die können wir nicht selber tun. Viele Dinge können wir selber tun. Ich weiß nicht, wie viele von euch Skifahren. Für mich ist es mein Beruf. Aber du gehst Skifahren und sagst, um Skifahren zu gehen, da brauche ich eine Gondel. Ich brauche einen Sessellift, der mich auf den Berg bringt und dann fahre ich mit den Skien runter. Weißt du, was ich dir sage? Du bist der Schwächling. Ich brauche keinen Lift, ich gehe zu Fuß rauf. Brauche zwar zweimal so lang oder dreimal, aber auch nicht allzu lange. Selbst ist der Mann. Das kann ich selber. Viele Dinge kann man selber tun. Aber es gibt Dinge, die kann ich nicht selber tun. Ich habe zu meinem 40. Geburtstag, schon ein paar Jahre aus, ein Geschenk bekommen, einen Fallschirmsprung. Ging sich nie aus, aber letzten Herbst habe ich es eingelöst. War ganz nett. Und da fliegst halt rauf auf 5000 Meter. Dann hängst natürlich an jemand dran da. Und dann setzt dich hin über die Kante und dann fällst halt raus. Das ist echt spannend. Das taugt mir direkt. Aber wenn ich da oben sage, weißt was, sage ich zu dem einen, du brauchst einen Fallschirm für sowas, so ein hilfloses Krüppel. Das kann ich alleine. Ja, ich werde es alleine tun können, genau eine Minute. Und dann bin ich nur noch tot. Zu sagen, ich brauche den Fallschirm, um gesund anzukommen, ist keine Schwäche, sondern Intelligenz. Und zu sagen, ich brauche niemanden, ich bin selbst ist der Mann, das ist nicht immer klug. Das mangelt manchmal an Erkenntnis. Wir können, gewisse Dinge können wir selber tun, aber nicht alle. Im Psalm 121 lesen wir zum Beispiel im Vers 8, da sagt er, er redet über Anfang und Ende. Ich lese es kurz vor. Da sagt er, und der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Unseren Anfang hatten wir nicht in unseren Händen. Wir wurden gezeugt ohne unser Einverständnis. Und unser Ende haben wir auch nicht in unseren eigenen Händen. Wir werden einfach mal sterben. Ich kann mich selbst auch nicht vor dem Bösen bewahren. Die Ewigkeit kann ich aus eigener Kraft schon gar nicht ergreifen. Und ich kann mir auch meine Schuld nicht selbst vergeben. Es gibt Dinge, die kann ich nicht selber. Und darum, sich im Glauben Gott zuzuwenden und von ihm dieses Geschenk anzunehmen, ist nicht Schwäche, sondern die einzige Möglichkeit, um heil anzukommen. Und darum ist einen Hüter zu haben keine Schwäche, sondern eigentlich die einzige Möglichkeit, um heil ans Ziel zu kommen. Das zweite Problem bei der Argumentation, selbst ist der Mann, ich kann es selber tun, ist, in Beziehung zu leben und auch in Beziehung mit Gott zu leben, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Psalm 121 spricht von diesem Aspekt der persönlichen Beziehung. Da lesen wir, Gott ist dabei, wenn unser Fuß ausgleitet oder wenn es verhindert. Er ist der Schatten über meiner rechten Hand. Er begleitet jeden meiner Handgriffe. Er ist bei mir in der heißen Sonne und er ist bei mir in der dunklen Nacht. In einer solchen Beziehung zu leben, ist eine Stärke. Seht ihr? Beziehungsfähig zu sein, in Beziehung stehen zu können, ist eine menschliche Stärke. Es ist das Zeichen eines gesunden Menschen. Und es gibt zwei Beziehungsebenen auf dieser Welt. Es gibt die horizontale Beziehung zu den anderen Menschen und es gibt die vertikale Beziehung zu Gott, unserem Vater. Und in diesen beiden Beziehungsebenen zu leben, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Das ist übrigens das Problem des postmodernen Pluralismus, wo heute oft gesagt wird, ja, irgendwie stimmt ja alles, irgendwie hat jeder recht, alles ist irgendwie wahr. Und neben dem Atheismus, man nennt das auch die Religion des Unglaubens, ist der Pluralismus die treibende Kraft in Europa momentan. Auch Christen fallen leicht drauf herein. Es scheint nämlich sehr tolerant, sehr weitherzig zu sein, aber es stimmt nicht ganz. Ich möchte es euch kurz erklären. Im Alten Testament, Psalm 121, war genau dasselbe Problem. da gab es diese vielen Götzenstätten, wo man anbetete. Da gab es den Baalkult und was die Israeliten gemacht haben, sie haben alles ein bisschen vermischt. Da ein bisschen was, da ein bisschen was und da ein bisschen was. Und das ist eigentlich der Fall Israels geworden. Und das ist auch ein Hauptproblem, ich sehe das heute unter Christen, dass wir uns von überall so ein bisschen was nehmen, was uns sinnvoll erscheint. Aber dadurch verliert das Evangelium seine Kraft. Und das ist das Problem dabei. Seht ihr, das Problem bei dem Pluralismus ist, ich sage es immer so, ich habe nur eine Mutter und sie übrigens auch. Und mit dieser einen Mutter, ich habe, Gott sei Dank, dafür bin ich sehr froh, eine gute Beziehung zu meiner Mutter. Angenommen, ich hätte 100 Mütter, hätte ich ein Problem. Denn mit welcher dieser 100 Mütter stände ich in Beziehung? Es geht nicht. Und wenn es mehr als einen Gott gibt, mit welchem stehen wir dann in Beziehung? Das ist die Schwäche dieses Pluralismus. Darum ist es nicht arrogant, wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer nur durch mich. Das ist nur logisch, wenn Glaube bedeutet, in einer Beziehung zu stehen mit Gott. Dann kann es nur einer sein. Denn wir können nicht mit 10 in Beziehung stehen. Nicht in dieser Art und Weise. Meine Frau zum Beispiel, die Hannelore, wenn sie sagt, ich bin die einzige Frau in deinem Leben, die zu dir gehört und du bist der einzige Mann, der zu mir gehört. Ist das arrogant? Nein. Das ist nur verständlich. Ich kann nur eine Liebesbeziehung, eine intime zu einer Frau haben. Es geht nicht anders. Und so ist es mit Gott. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Nicht von den vielen Götzenplätzen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist ein Gott, der lebt und ein Gott, der helfen kann, jetzt und ewig. Und mit ihm stehen wir in Beziehung. Übrigens, viele Leute sagen manchmal, ja, ihr Christen, ihr seid so einfältig, so eng. Ihr glaubt, Jesus Christus ist der einzige Weg. Aber wisst ihr, das Problem ist nicht die Limitation der Wege. Hätte Gott uns 1000 Wege gegeben, um gerettet zu werden, dann würden wir um 1001 Wege fragen. Denn das Problem ist nicht die Limitation der Wege, sondern die Härte unseres Herzens. Ich will meinen Weg. Das ist das Problem. Nicht der eine Weg ist das Problem, sondern ich will es auf meine Weise haben. Und damit kämpfen wir. Und wisst ihr, und damit schließe ich, wisst ihr, was uns oft hindert, unsere Augen, den Herrn zu erkennen? Ein Soziologe hat einmal gesagt, wir haben unsere Augen nach innen gedreht. Und da gebe ich ihm recht. Wir haben unsere Augen nach innen gedreht. Wir fragen dauernd, wie geht's mir, wie fühle ich mich, was ist mit mir los? Und wisst ihr, was der Psalmist sagt? Hebe deine Augen auf. Und erst dann erkennst du die Realität. Menschen, die unter Depressionen leiden, die haben ihre Augen ständig nach innen gedreht. Ich ermutige sie, hebe deine Augen auf, schau nach draußen, schau nach oben und dann erkennst du, es gibt ja Bäume auch noch, es gibt die Sonne und es gibt noch andere Menschen außer mir. Und es gibt einen Gott, der mich liebt. Wenn Sie Ihre Augen nach innen gedreht haben, dann ist heute ein guter Tag. Machen Sie das, ich mache das ganz bewusst, ich gehe spazieren und ich drehe meine Augen nach oben. Und da kommt eine Freude ins Herz. Die Bibel ist ein kluges Buch. Sie hilft uns, recht zu leben in einer Welt, wie sie wirklich ist und nicht, wie wir sie haben wollen. Und darum bin ich so gerne Christ. bete noch. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Psalm 121. Und Herr, wir wollen uns gegenseitig daran erinnern und uns selbst daran erinnern lassen, unsere Augen nach oben zu drehen. Nicht immer nach innen zu schauen, wo wir nur einen Bruchteil der Realität erkennen, sondern nach außen schauen, um zu erkennen, was alles noch in der Realität des Lebens da ist. Und in der Schöpfung, in deinem Wort, im anderen, dich selbst entdecken. Den Herr, den Schöpfer alles Lebens. Herr, ich bete, wenn heute jemand da ist, der dich noch nicht kennt, dass er den Mut hat, zu dir zu gehen heute, die Augen aufhebt und sein Leben dir anvertraut. Ich bete für Menschen, Vater, die leiden, gerade die depressiv sind, dass sie die Freiheit bekommen, ihre Augen nach außen zu drehen und die Realität des Lebens erkennen und die Realität deiner Gegenwart entdecken, auch in ihrem Leben ganz persönlich. Dass du der Gott bist, der den Fuß nicht gleiten lässt, der uns behütet, Tag und Nacht, und der uns vor dem Bösen bewahrt, der uns begleitet vom Eingang unseres Lebens bis zum Ausgang, von jetzt an bis in Ewigkeit. Und bei dir, Herr, wollen wir für ewig sein. Das ist mein Gebet für mich und für all die lieben Leute hier. In Jesu Namen. Amen.